Professor Karl Otto Conradi, Sie gelten, das darf man ohne Zögern sagen, als einer der Großen Ihres Fachs, der Germanistik. Sie waren Professor in Saarbrücken und in Kiel und bis zu Ihrer Emeritierung 1991 Lehrstuhlinhaber und Direktor des Instituts für deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln. Sie waren Ende der 60er Jahre in einer heftigen Umbruchszeit also SPD-Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein und Sie waren Ende der 90er Jahre Präsident des Westdeutschen PEN. Einem größeren Publikum sind Sie mit Ihrer Goethe-Biografie Leben und Werk bekannt geworden. Aber berühmt gemacht hat Sie Ihr großes deutsches Gedichtbuch, jene opulente Anthologie, die 1977 erstmals erschienen, inzwischen seit dem Jahr 2000 unter dem Titel Der neue Conradi auf dem Markt ist. Sie gilt als die Standardsammlung der deutschsprachigen Lyrik. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, sich an dieses, sagen wir ruhig, Opus Magnum der Lyrik zu machen, mit seinen rund 2200 Texten von rund 600 Autorinnen und Autoren?
Entstehung kann ich ganz kurz skizzieren. Anfang 1977 waren die damaligen Leiter des Athenäum Verlags darauf aus, eine kleine Sammlung mit Gedichten des 18. Jahrhunderts wiederzudrucken. Und da sagte ich, wenn Sie eine Lyriksammlung machen sollen, dann sollten Sie jetzt in dieser Zeit eine große Sammlung machen. Mir scheint die Zeit richtig zu sein. Darauf ging der Verlagsleiter ein. Und zur Buchmesse 1977 konnte ein voluminöser Band erscheinen, der dann große Aufmerksamkeit gefunden hat. Immerhin ist in dem letzten Band, der von dieser ersten Fassung verkauft wurde, zu lesen 128.000. Das ist schon eine stattliche Anzahl für ein Lyriksammelwerk. Natürlich ist in diese erste Auswahl eingeflossen die vorangehende jahrzehntelange Beschäftigung, nicht nur innerhalb meines Fachgebietes, mit Lyrik und darüber hinaus. Ich konnte, da war ich gerade 51, so etwas wie eine erste Übersicht aus meiner Sicht vorlegen und verfolgte dabei ein bestimmtes Prinzip. Ich wollte nicht etwa einen Kanon präsentieren. Ich wollte nicht etwa eine Sammlung machen, Meisterwerke der deutschen Lyrik, sondern ich wollte die Spielarten der deutschen Lyrik in ihrem geschichtlichen Ablauf zugänglich machen, an markanten Beispielen.
Jetzt haben wir ja ganz aktuellen Anlass, dieses Buch zu erwähnen, denn aus dem Buch und nach diesem großen deutschen Gedichtbuch wird es eine Audioanthologie geben, mit der SWR 2 in wenigen Tagen beginnen wird. Am 25. März nämlich wird die Reihe Lauter Lyrik der Hörconradi starten, Montag bis Samstag, jeweils morgens 7.20 Uhr und am Nachmittag 17.50 Uhr. Es sind rund 1.100 Gedichte, die wir für dieses ARD-Projekt, an dem sich alle Landesrundfunkanstalten beteiligen, aufgezeichnet haben. Herr Conradi, Sie waren über Wochen in unserem Studio mit dabei, ohne große Spuren der Ermüdung zu zeigen. Belebt Sie die Lyrik?
Es war schon ein Ereignis, miterleben zu dürfen, wie durch das Rezitieren von Gedichten manche Texte wie neu wurden. Das galt auch, glaube ich, für die, die die Texte rezitiert haben. Und auch für uns, die dann mit den Sprechern und Sprecherinnen im Gespräch waren, über einzelne Zeilen manchmal, wie ist das richtig aufzufassen? Das war schon eine lebendige Begegnung, Neubegegnung mit Lyrik für mich. Aber ich darf vielleicht noch eine Erläuterung nachschieben. Diese erste Fassung des Gedichtbuch 1977, die heißt ja im Untertitel das große deutsche Gedichtbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und die Gegenwart wächst ständig. Dann passierte Folgendes, dass 1999 der Verlagschef von Artemis und Winkler bei Patmos sagte, Sie können noch einmal von den Anfängen bis zur Gegenwart einen umfangreichen Band machen. Und den hat der Verlag dann pompös benannt, der neue Conradi. Der hatte über 2000 Gedichte, erschienen im Herbst 2000. Und dann kam die Idee aus ihren Kreisen, wir machen daraus ein Hörbuch, zusammen mit dem Verlag. Und dann war ich gefordert, diese 2000 auf die von Ihnen genannten 1100 Gedichte zusammenzustutzen. Darüber kann man eine einzelne Sendung machen und einzelne Gedichte befragen, warum sind die nicht aufgenommen worden und die anderen? Da steht man unter Zeitdruck, unter Umfangsbeschränkungen und denen muss man sich einfach stellen. Besonders schwierig wird es dann, wenn man bei meinem Prinzip bleiben will, das soll die Spielarten dokumentieren. Da stehen also auch Texte drin, wo die Hörer vielleicht sagen, muss das denn in einer Lyriksammlung sein? Etwa von Ferdinand Freiligrath, sein Gedicht von 1870, Hurra Victoria oder Hurra Germania. Oder das Fahnenlied von Richard Dehmel beim Beginn des Ersten Weltkriegs. Aber das waren damals Gedichte, die waren für die Bevölkerung wichtig und markieren bestimmte Tendenzen in der Geschichte der Lyrik und die müssen dann mitgebracht werden.
Sie sind 1926 in Hamm geboren. Ihr Vater war Volksschullehrer. Hat er Sie mit Literatur und mit Gedichten in Berührung gebracht?
Ich kann mich da im Einzelnen nicht mehr ganz genau erinnern, weiß aber eins. Im Bücherschrank meines Vaters stand eine Anthologie von 1925, glaube ich, für den Schulgebrauch, Titel der Gefährte. Dort war die Lyrik bis zur damaligen Zeit versammelt und ich weiß wohl, dass ich in dem Gedichtband viel gelesen habe. Und dass die Begegnung mit Texten und das Rezitieren mit Texten begann ganz früh in der Schule. Ich weiß nicht, ob auf der Volksschule, aber ich entsinne mich gut, dass bei der Weihnachtsfeier 1936 auf dem Humanistischen Gymnasium in Hamm drei Sextaner einen Teil der Weihnachtsgeschichte vortragen mussten. Einer davon war ich. Und das ging dann in der Schulzeit weiter. Ich habe gerne Gedichte gerade auch vorgesprochen. Auch im Zusammenhang meiner Tätigkeit als Pimpfenführer innerhalb des deutschen Jungvolks, innerhalb der Hitlerjugend. Wir sind ja da mit Gedichten groß geworden. Was das für Texte waren in ihrer Problematik, das haben wir anschließend sehr erkannt.
In der Biografie, die Sie mir gegeben haben, geben Sie diesen Hinweis, dass Sie in der Jugendorganisation der Nationalsozialisten tätig waren. Sie haben auch daraus nie einen Hehl gemacht, auch in der Nachkriegszeit keinen Hehl gemacht. Das ist nicht bei vielen Ihrer Altersgenossen so gewesen. So lapidar, wie sich das in den Biografiezeilen liest, ist das Thema für Sie aber nicht abzuhandeln. Es beschäftigt Sie eigentlich seit sehr vielen Jahren.
Und ich frage mich inzwischen, ob man nach so vielen Jahrzehnten, nach 45, von dem Thema nicht Abschied nehmen sollte. Aber es wird ja auch durch nachrückende Generationen immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich gehöre nicht zu denen, die das einfach abwehren. Jede Generation hat das Recht, die frühere Generation zu befragen. Wir haben die Generation unserer akademischen Lehrer ja auch befragt, nicht direkt nach 45. Jetzt muss ich doch auf die Biografie mit einem Satz nur hinweisen. Als ich aus der Kriegsgefangenschaft, ein Jahr war ich seit 44 noch Soldat gewesen, zurückkam, war ich 19 Jahre alt. Ich wäre gerne Jahrgang 1936. Dann sähe mein Leben in vielem anders aus und ich hätte manche Last der Vergangenheit, ich sage es mal so pathetisch, manche Last der Vergangenheit aus Schülerjahren nicht mit mir rumzuschleppen.
Aber Sie haben geschrieben, dass Ihr Elternhaus kein Elternhaus war, das Sie in besonderer Form immunisiert hätte gegen die Nazi-Doktrin.
Nein, mein Vater hatte 1918 wohl schon oder 17 unter den Toten gelegen, schwer kriegsverletzt. Er ist mit anderen 1933, da war er selbst gerade über 30, mit anderen eingetreten in die Partei damals, obwohl das auf das Zusammenleben zu Hause überhaupt keinen Einfluss gehabt hat. Ich habe das in manchen Aufsätzen geschildert, wie ich immer einen Freiraum hatte, der war besetzt mit den Überschriften Musik, Literatur. Und Sport auch. Dahin konnte ich immer mich zurücknehmen aus den Anforderungen, die natürlich mit dem Pimpfendasein verbunden waren. Ich war so 45, 19 und wir fühlten uns als besiegte noch keineswegs als Befreite. Wir mussten ein paar Jahre lernen, was wirklich 45 für die deutsche Geschichte bedeutete. Und ich habe in Seminaren den Studenten manchmal gesagt, den kleinen Kreis, ich könnte ein Biografiekapitel überschreiben, schöne Jugend im Dritten Reich. Ich darf es nur nicht so stehen lassen. Da muss ich sagen, Gedankenstrich, mitten im Falschen. Und dass es mitten im Falschen war, das ist das Ergebnis der Aufklärungsarbeit an der Geschichte selbst und am eigenen Lebensgang in den Jahrzehnten nach 45. Das hat eine Zeit lang gedauert. Auch in der Beschäftigung mit dem, was in der Bundesrepublik vor sich ging. Ich weiß noch, wie wir als Studenten an den Radioapparaten hingen, als die Diskussion um die Wiederbewaffnung lief. Das war mit uns nicht zu haben. Das bleibt auch haften. Da haben ja Politiker gesagt, die Hand, deutsche Hand soll verdorren, die wieder ein Gewehr in die Hand nimmt. Und wenige Monate später plädierte man für die Aufstellung einer Bundeswehr. Mhm. Ich weiß ja, dass das alles in internationalen Zusammenhängen geschah und in der Bindung an den Westen. Aber für den Einzelnen musste das verarbeitet werden. Mhm. Von daher rührte dann etwa 20 Jahre danach, 65, diese Beschäftigung, die kritische Beschäftigung mit der Vergangenheit, indem wir auch, da war man selbst ja schon Hochschullehrer, darauf stieß, dass die Generation unserer Lehrer dieses Konglomerat der Ideologie des Nationalsozialismus mehr oder minder stark, zumeist unter den Vorzeichen des Völkisch-Nationalen, mitvermittelt hat. Johann Gottfried Herder war mit einmal der Prediger des Nordischen. Mhm. Und da stießen wir dann auf viele Texte, die uns während des Studiums verschwiegen worden waren. Und wir waren mittlerweile nun so weit, wir müssen das doch auf die Tagesordnung setzen. Und dann gab es 1966 einen Germanistentag nach Mühlen, haben die Jüngeren ihn dann zustande gebracht.
Ich wollte noch mal zurück zu Ihrer Zeit in der Nazi-Herrschaft, zu der Schülerzeit. Sie waren 33, 6 Jahre alt, haben dann in ihrer Schülerzeit die Hitlerjugend aktiv durchlebt, sind auch mit Begeisterung dabei gewesen, haben aber davor gewarnt, das als missbrauchten Idealismus zu erklären. Es sei so hochgegriffen gar nicht immer gewesen, sondern es gab auch ganz andere Motive. Welche waren das?
Es war der Bereich, in dem man zunächst einmal ganz allgemein gesagt aktiv sein konnte. Die anderen Möglichkeiten waren ja beseitigt worden. Es gab keine anderen Vereine. Wenn man Sport machen wollte, und ich war damals sportbegeistert, war das nur möglich innerhalb der Veranstaltungen der Hitlerjugend. Es gab Fahrtmöglichkeiten, Reisemöglichkeiten. 1933 lernten wir lesen und schreiben. Erhard Eppler hat kürzlich noch darauf hingewiesen bei den aufflammenden Diskussionen, dass man das nicht aus dem Blick verlieren dürfte. Wir hatten keine Möglichkeit zu vergleichen. Mhm. Wo war die Möglichkeit, aktiv zu sein? Und wir sind dann nicht angetreten. Jetzt vertreten wir die Ideen vom Großdeutschen Reich. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das waren die Parolen, die uns entgegengebracht wurden. Wir versammelten uns da, um Spiele zu machen, um Sport zu machen, um Geländespiele zu machen. Und wir dachten bei diesen Nachmittagen nicht immer daran, dass im Gesamtkonzept, wie ich das ja weiß, mitten im Falschen, habe ich gesagt, dass das im Gesamtkonzept schon ausgerichtet war auf mögliche militärische Vorausbildung. Das war für uns freie Betätigung. Und da komme ich zur Antwort auf Ihre Frage. Unter idealistischen Vorzeichen haben wir das nicht getrieben. Es kam natürlich hinzu, als man 14 Jahre wurde, tauchte die Frage auf, wird man vom Jungvolk überwiesen in die Hitlerjugend oder bleibt man, um mit den Jüngeren in einer Führerposition zusammen zu sein beim Jungvolk? So hat man sich dann entschieden.
Diese Position, die Sie beim Jungvolk eingenommen haben, hat Ihnen später doch Kopfzerbrechen gemacht und Sie schwer ins Grübeln gebracht.
Das hat mir deshalb Schwierigkeiten gemacht, weil ich doch erkennen musste bei kritischer Aufarbeitung der Zeit und der eigenen Biografie, dass ich Büttel eines Regimes gewesen war, das die Ziele verfolgte, die wir alle kennen. Wir haben zwar damals nicht gelebt im Blick, dass es Lager unter dem Namen Auschwitz gab. Ich glaube, man muss sich bei der Diskussion mehrfach daran erinnern, dass wir 1936, da war ich 10, 1940, da war ich 14, oder 1942, da war ich 16, als man solche Führerpositionen hatte, überhaupt nicht an irgendein Vernichtungslager dachte. Was mich belastete ist, natürlich habe ich in der Stadt auch gesehen, Deutsche kauft nicht bei Juden. Das kann ich nicht rekonstruieren. Wie tief ist das bei mir eingedrungen? Offensichtlich nicht tief. Auf den Bänken stand, dass Juden sich da nicht setzen dürfen. Nun war in unserer relativ kleinen Stadt der Anteil der jüdischen Bevölkerung wohl nicht sehr groß. Aber trotzdem, das sind Punkte, die mich anschließend belastet haben. 38, die sogenannte Reichskristallnacht am 9. November. Ich weiß, in der Straße, wo wir wohnten, war am Ende die Villa eines begüterten Juden, jüdischen Bürgers. Da lagen auf der Straße, ich glaube, ein Flügel und Möbel. Ich bin allenfalls dahergegangen, habe wohl erschreckt zugesehen, habe aber als 12-Jähriger offensichtlich überhaupt nichts einordnen können. Aus der Rückschau bekommt alles andere Akzente. Und ich meine, bei der Beschäftigung mit dieser Zeit muss man beide Perspektiven beachten und sollte sie jeweils akzentuieren und immer auch deutlich machen, aus welcher Perspektive spricht man nun? Aus der Erinnerung an schöne Nachmittage mit Gleichaltrigen oder aus der kritischen Perspektive des Bewusstseins nach 1960-65?
Sie haben immer dafür plädiert, die Dinge zu analysieren, aber sich zurückzuhalten mit moralischen Vorverurteilungen. Nun ist in den letzten Jahren immer wieder einmal die öffentliche Debatte darüber aufgeflammt, welche bekannten Zeitgenossen in der Partei, in der NSDAP waren. Da war manches erst sehr spät bekannt geworden. Zum Beispiel 2003, als das internationale Germanistenlexikon erschien, da ist schnell ein moralischer Vorwurf erhoben worden, dass sich etwa Walter Jens, Peter Wapnewski oder Walter Höllerer den braunen Machthabern angedient hätten, so hieß es. Was ist davon zu halten, Herr Conradi?
Das ist eine Formulierung, die Sie gerade gemacht haben aus dem Artikel im Spiegel. Diese Formulierung ist in dieser Weise ganz gewiss nicht haltbar, denn auch da wird übersehen, dass die Genannten vielleicht 1, 2, 3 Jahre älter waren als ich, der hier jetzt zu Ihren Fragen etwas sagt. Ich glaube, Peter Wapnewski hat in seiner Autobiografie an einer Stelle gesagt, natürlich hätte er bei den Bemühungen, zum Studium zu kommen, nach 45, nicht groß herumposaunt, dass er auch in die Partei aufgenommen worden sei, weil das lebensgeschichtlich wirklich bedeutungslos war. Denn er wäre Gefahr gelaufen, dass die Engländer gesagt hätten, nein, Studium nicht. Und da muss ich sagen, da hat Wapnewski vollkommen korrekt gehandelt. In der damaligen Zeit waren die Engländer für uns jung, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft, aus Soldat, noch nicht die großen Freunde, sondern es waren die Sieger. Da musste man versuchen, die eigene Existenz dagegen aufzubauen. Das waren Lernprozesse, die sind abgelaufen. Und ich bin dafür, möglichst offen und ehrlich darüber zu sprechen. Lebensgeschichtlich völlig untere Bedeutung. Stellen Sie sich vor, wenn jemand mit 18 Jahren die Karteikarte bekommt, er sei Mitglied der Partei, oder mit 19 Jahren, da wird nichts gemacht. Alle diejenigen müssen ausgenommen werden, die nach 45 nicht dazugelernt haben. Die gibt es ja auch wohl noch. Wir haben rechten Bodensatz in Deutschland. Dazu gehören auch Angehörige meiner Generation. An die erinnere ich hier nicht, sondern nur negativ. Es muss wirklich betont werden, dass die genannten Namen Walter Höllerer, Peter Wapnewski, Walter Jens diese Ideologie nicht erfunden haben, sondern wir sind die Generation, denen sie dargeboten worden ist. Eine Bemerkung noch hier an dieser Stelle. Was mich in der gegenwärtigen Diskussion besonders stört, ist, dass manche so tun, als seien alle nur unter Zwang Pimpfe gewesen. Das ist eine neue Legende, die sich bildet. Natürlich hat es viele gegeben, die sind aus unterschiedlichen Gründen von Anfang an dagegen gewesen. Rückschauend sind sie zu beneiden. Aber ich kenne viele, die sind mit Vergnügen da nachmittags gekommen und haben Sport getrieben und Geländespiele gemacht.
Wie ging es, Herr Conradi, für Sie nach Kriegsende weiter? Sie waren, wie erwähnt, in Gefangenschaft, in amerikanischer Gefangenschaft, im Freiluftlager Rheinberg. Sie wurden entlassen, Sie wollten studieren. Ging das so einfach? Hatten Sie überhaupt die Hochschulreife? Gab es das geregelt in der Nachkriegszeit überhaupt?
Ich hatte den Reifevermerk vom Februar 1944. Der wurde dann zunächst nicht anerkannt. Daher wurden für unsere Jahrgänge Sonderkurse eingerichtet an der Schule. Dann stieß ich auf eine Notiz, dass man in Göttingen als Externer eine Prüfung machen konnte, eine Bescheinigung dafür bekäme. Und die galt dann als Zulassung zusammen mit dem Reifevermerk fürs Studium.
Und dann haben Sie sich entschlossen, Latein und Germanistik zu studieren. Warum
denn? Das verstehe ich bis heute nicht, aber damals verstehe ich es. Ich war als Soldat eingeschrieben als Jurastudent. Und sofort wurde man noch gar nicht zugelassen. Das war auch schwierig mit Zulassungen. Es gab da eine Beschränkung der Plätze. Ich hatte mich gleichzeitig beworben bei der juristischen Fakultät und bei der philosophischen Fakultät in Münster in Westfalen. Die Zulassung kam eher bei der philosophischen Fakultät.
Also es war ein bisschen ein Zufall.
Das war ein Zufall und da habe ich die beiden Fächer gewählt, wohl unter dem Gesichtspunkt, nach 45 war ja doch die Welt, in der ich groß geworden war, total zusammengebrochen. Jetzt wähle ich ein Fach, das mich nicht sofort auch im Studium direkt mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die völlig undurchsichtig war, nahe zusammenbringt. Also ein Fach der alten Sprache. Und auch Literatur. Damals war es doch noch so, Herr Skorupa, Sie kennen das. Eigentlich darf man an der Universität erst dann über einen Schriftsteller arbeiten, wenn er tot ist. Da bin ich in diese Anschauung der Germanistik reingewachsen und habe einiges dazu beigetragen, dass sich diese törichte Ansicht geändert hat. Also das war für mich ein Bereich entfernt von der undurchsichtigen, widrigen Wirklichkeit. Mhm.
Und Sie haben dann in Münster studiert und Sie haben in Heidelberg studiert?
Ein Semester unter Mühen im Sommer 1950 in Heidelberg. Das war schwierig, überhaupt an einer anderen Universität unterzukommen. Und von daher rühren die Lücken unserer Generation im Unterschied zu ihren Generationen. Wir konnten nicht einfach nach Paris oder London oder Amerika gehen, um wenigstens ein Semester im Ausland zu sein, um Sprachen zu lernen. Wir waren hier eingebunden.
Und Sie haben Staatsexamen dann gemacht und 53 promoviert bei Benno von Wiese, einem der bedeutendsten Germanisten seiner Zeit. Und die Habilitation schloss sich schon 1957 an. Dann folgten Dozenturen in Münster, in Göttingen. Ab 61 waren Sie außerordentlicher, 62 ordentlicher Professor in Kiel. Und in Kiel begann auch, wenn ich es richtig sehe, schon Anfang der 60er Jahre ein politisches Engagement, jetzt dann doch wieder ein politisches Engagement oder erstmals. Wie kam es dazu?
In der Entwicklung der Bundesrepublik waren Fragen auf die Tagesordnung gekommen, über die heute diskutiert wird, Bildungspolitik. Es waren Fragen der Hochschulpolitik im Spiel. Und ich stellte da fest, erstens interessiert mich dieser Bereich, zweitens, die Entscheidungen darüber fallen nicht in einer Fakultät, sondern in Landtagen oder im Bundestag. Das war ein Antrieb, da aktiv zu werden. Ich bekam in Kiel die Möglichkeit, als Quereinsteiger bei der SPD mitzumachen, bekam ein Landtagsmandat, wurde stellvertretender Vorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein. Damals durfte man sich noch nicht beurlauben lassen. Das war also eine Doppel- und Dreifachbelastung. Ich hatte den vollen Lehrstuhlbetrieb, Landtagsmandat und andere politische Funktionen und war dann froh, 1969 auf eine elegante Weise diese Doppelbelastung loszuwerden. Das sage ich so freimütig, indem ich die Berufung auf den Lehrstuhl an der Universität zu Köln annehmen konnte.
Dabei hatten Sie, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, doch einige Grundsatzreden gehalten, gerade was die Bildungspolitik angeht. Ich habe sie nachgelesen. Wenn man das heute liest, dann könnte man meinen, die Rede kann 1:1 auch heute so gehalten werden. Es ging zum Beispiel um die Idee der Gesamtschule, aber es geht auch um die Idee chancengleicher Bildungsangebote. Sie waren hoch geschätzt in der Politik und haben dann doch 69 das Mandat, wie Sie sagten, niedergelegt und sind dann ganz in die Germanistik gegangen. Ist Ihnen das später nicht schwer gefallen, die sehr, na sagen wir mal, gestaltenden Möglichkeiten der Politik beiseite gelassen zu haben?
Nein und ja. Die Überbelastung setzte ein etwa seit 1966. Und wenn man sein Hochschullehreramt ernst nimmt, dann kostet das Zeit. Und man hat da als Abgeordneter keinen Fahrer oder irgendwas, muss alles selbst machen. Ich hatte den Vorsitz im Volksbildungsausschuss. Von daher war es dann schon eine Erleichterung, nur noch die Wissenschaft zu haben. Aber nach einiger Zeit merkt man dann auch, dass man in einer Fakultät wieder in einen engen Raum zurückgeworfen worden ist. Und ich habe die Interessen nie aufgegeben an allgemeinen gesellschaftspolitischen, bildungspolitischen Fragen. Und ich habe dann auch das Glück gehabt, in manchen Gremien bis zur Emeritierung tätig sein zu können. Das Interesse hat nicht nachgelassen, aber man muss dann in Kauf nehmen. Man hat nicht mehr die Rückendeckung einer Fraktion. Man kann nicht mehr hingehen und sagen, ich mache jetzt eine Pressekonferenz und ich spreche nicht nur als Einzelner. Ich habe andererseits auch gemerkt, dass man gerade in der Unabhängigkeit von parteilichen Bindungen mit manchen Argumenten stärker wirken kann, als wenn andere sofort sagen, das ist ja nur die parteiliche Äußerung, was zumeist übrigens gar nicht so stimmt.
Mitte der 60er Jahre kam ja für Sie auch noch ein anderes Thema, ein Thema auf die Tagesordnung, das mit Ihrem Fach, mit der Germanistik zu tun hat. Sie waren ganz maßgeblich daran beteiligt, die kritische Aufarbeitung der Geschichte der Germanistik gerade in der Nazizeit zu betreiben. Sie waren Mitinitiator des berühmten Münchner Germanistentags, der, ich glaube, zum ersten Mal auf die Tagesordnung gesetzt hat, was da an Verstrickungen Ihrer Lehrer in der Nazizeit in der Germanistik aufzuzeigen war. Es war, glaube ich, ein sehr schwerer Weg für die Germanistik, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.
Da war ich allenfalls ein Mitglied unter mehreren der jüngeren Generation der Hochschullehrer. Und natürlich war es unser Bestreben, einen offiziellen Germanistentag zu installieren unter dem Thema Germanistik und Nationalsozialismus. Das ist uns nicht gelungen. Benno von Wiese war damals der Vorsitzende. Es gab auch andere Kräfte. Er ist dann verwässert worden zu dem Thema Nationalismus und Germanistik. Und da gab es dann auch einen Vortrag über Fontane und Bismarck. Der hatte natürlich mit dem Thema, was wir anstrebten, nichts zu tun. Gleichwohl, der Eröffnungstag in der Münchner Aula im Herbst 1966 war schon ein besonderer Tag. Ebert Lämmert hielt das Einführungsreferat mit einem konzentrierten Rückblick auf die Germanistik seit dem 19. Jahrhundert. Und ich durfte dann anschließen mit dem heißen Thema Deutsche Literaturwissenschaft und Nationalsozialismus.
Mhm. Wieso hat die deutsche Germanistik doch immerhin 20 Jahre gebraucht, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen? Und hat auch Ihr eigener Lehrer Benno von Wiese dazu beigetragen, dass da der Verdrängung eher Raum gegeben wurde als der kritischen Selbstüberprüfung?
Die Lehrergeneration, meine Lehrergeneration, das ist also die Generation, die von 1909 bis 1906 geboren sind, war zum großen Teil ja schon während des Dritten Reiches Hochschullehrer und hatten auch so oder so einige Beiträge geliefert, an die sie selbst nicht gerne erinnerten. Dafür hat man Verständnis und muss doch sagen, es wäre besser gewesen, es wäre darüber von der Generation mitgesprochen worden. Das hat es in Einzelfällen auch gegeben.
Aber in vielen Fällen auch nicht.
In vielen Fällen auch nicht. Sie musste dazu gedrängt werden. Es hat hitzige Diskussionen gegeben. Richard Alewin war aus der Emigration zurückgekehrt, der Heidelberger Professor, der Nachfolger von Friedrich Gundolf, 33 ins Exil getrieben. Ich kenne seine Briefe von 1933, total verzweifelt. Ist einer der wenigen gewesen, die zurückgekommen sind. Studienfreund von Benno von Wiese, der in die Partei eingetreten war. Die verstanden sich menschlich gut und natürlich stand das dazwischen und es war ein unwirtliches Gelände. Warum hat es so lange gedauert? Weil die ältere Generation die Sachen bedeckt gehalten hat.
Ich möchte einmal springen in eine Zeit, die sich dann Ende der 60er Jahre anschloss, eine unruhige Zeit, die Zeit der Studentenunruhen. Wie haben Sie die als Hochschullehrer damals gerade beim Übertritt von Kiel nach Köln erlebt?
Es war das Unerfreuliche der Rebellierenden und dann leider nicht zwischen Gewalt gegen Sachen und Menschen unterscheidenden Studentengeneration, es war das Fragwürdige, dass sie sich gerne Hochschullehrer als Angriffsfläche aussuchten, die bedeutende Wissenschaftler waren, aber für solche öffentlichen Diskussionen nicht geeignet. Es ist nicht jeder für eine politische Diskussion in einem Landtag disponiert. Ich habe das alles hautnah miterlebt. Natürlich sind Vorlesungen bestreikt worden. Ich habe aber das Glück gehabt, an einer Universität oder an Universitäten zu sein, wo solche Zustände wie in Berlin, Frankfurt und Heidelberg nicht vorherrschten. Dort hat es auch Übergriffe gegeben. Für mich war die Grenze überschritten. In den 60er Jahren, man kann sie genau bezeichnen, als die zu Recht aufbegehrenden jungen Akademiker die Linie zur Gewaltanwendung beiseite ließen und meinten, Gewalt gegen Sachen darf man anwenden, man darf auch stören mit Gewalt und so weiter, da hört es auf. Und die allgemeine Betrachtung der damaligen Zeit ist ja längst auch zum einhelligen Urteil gekommen. Die aufbegehrenden jungen Akademiker, die es auch in den Fakultäten gab, hatten durchaus das Ohr der Öffentlichkeit. Es gab die Ordinarienuniversität. Wir Ordinarien durften allein über Stellen bestimmen. Da brauchten wir den anderen, die auch in der Universität tätig waren, keine Rechenschaft abzulegen. Ein unmöglicher Zustand in meinen Augen auch damals. Und dann schwappte das über und da kam nun einiges zusammen. Und dann hat sich auch die Legende gebildet, die jungen Studenten hätten uns Ältere darauf hinweisen müssen, dass wir uns mit dem Dritten Reich auseinandersetzen müssen. Das ist nachweisbar falsch, denn die Vorlesungsreihen an deutschen Universitäten, Universität und Drittes Reich, waren lange vor 68 schon gelaufen. Ob das ausreichte, das ist eine andere Diskussion.
Die Tätigkeit als Hochschullehrer war Ihnen auch in ruhigeren Zeiten nicht immer nur pure Lust, sondern gelegentlich auch Last. Das können sich zwar Generationen von Deutschlehrern und Germanisten, die bei Ihnen studiert haben, kaum vorstellen, aber so schien es doch gewesen zu sein. Was machte denn den Universitätsbetrieb und die Lehrtätigkeit so mühsam zuweilen?
Wenn jemand das Amt des Hochschullehrers gleich auf welcher Position ernst nimmt, dann ist er verschiedenen Ansprüchen ausgesetzt. Und die merkt er manchmal Tag für Tag, weil er weiß, ich muss jetzt in einem Seminar oder in einer Vorlesung den Studenten etwas bieten, damit sie auch Vergnügen an der Sache haben und gleichzeitig den Ernst mitbegreifen. Und der Sprechende, also ich, weiß selbst, dass manche Fragen für mich noch offen sind. Das ist einmal der Anspruch, der von den Hörern kommt, dem man sich ausgesetzt fühlt. Das ist bedrängend. Und der Druck, der von der Sache ausgeübt wird. In meinem Fachgebiet neuere deutsche Literatur ist es ja nun wirklich so, dass sich dieses Gebiet von Tag zu Tag erweitert. Und wenn Sie da Professor für neuere deutsche Literatur sind, dann gibt es von außen her andrängende Erwartungen. Die setzen mich unter Druck, haben also mich immer unter Druck gesetzt.
Sie müssten sozusagen alles wissen.
Genau. Da ist das große Gefühl des Ungenügens. Und ich habe mich natürlich gefreut, während des Studiums, vor allen Dingen nach dem Studium, dass die vielen Studenten, mit denen ich habe zusammenarbeiten dürfen, sagen, das haben wir aber nicht gemerkt. Wissen Sie, dafür habe ich ein gutes Honorar bekommen, dass ich mich damit beschäftige. Aber das sind manchmal Qualen. Und ich weiß das auch von Kollegen, die es ernst nehmen. In der Zeit als junger Dozent in Göttingen las gleichzeitig auch Albrecht Schöne. einer der wirklich bekannten Germanisten. Und seine Frau kam etliche Zeit vorher an mit der Krawatte und sagte, Albrecht, jetzt wird's aber Zeit, jetzt musst du aufhören zu schreiben. Er schrieb noch an Notizen für die Vorlesung. Wenn das kein Druck ist, das ist Druck. Und ich habe den Studenten nie klar machen müssen, dass die Emeritierung auch ein schönes Datum ist, von diesen Bedrängnissen einfach frei zu sein. Aber deshalb wird man dem Fach ja nicht, ja, dem Fach wird man manchmal böse, wenn man nur akademisch hochgestochene Formulierungen liest. Und mir ging es immer auch darum, das Fach der Germanistik ist auch ein Fach der Vermittlung. Unsere Gegenstände liegen in den Schaufenstern der Buchhandlungen. Das ist anders als bei Physik und Chemie und naturwissenschaftlichen Fächern. Eine Aufgabe von uns ist auch, Zugänge zu diesen Gegenständen und zur Kultur insgesamt mitbereiten zu helfen. Und das geht nur in einer verständlichen Weise.
Springen wir nochmal in die Zeit von November 1996 bis Oktober 1998. Da haben Sie eine Aufgabe übernommen, da waren Sie schon emeritiert. 91 ist die Zeit der Universitätstätigkeit vorbei gewesen. Da haben Sie eine Aufgabe übernommen, die vermutlich eine Ihrer schwierigsten war. Sie wurden nämlich PEN-Präsident der Bundesrepublik Deutschland, des West-PEN. Und Sie haben sich zum Ziel gesetzt, in Ihrer Zeit die beiden PEN-Zentren Ost und West zu vereinigen. Das ist dann auch gelungen. Aber Sie haben offenbar auch Blessuren in dieser Zeit mitgenommen.
Ich habe das nie als persönliche Blessuren verstanden. Das tritt ein, wenn man für eine Sache streitet, die andere anders sehen. Und in den ganzen Diskussionen bin ich als Person nie attackiert worden. Das vorweg. Es war 96 eine Situation. Da waren die beiden deutschen PEN-Zentren, Ostzentrum und Westzentrum, in einer zerfahrenen Situation. Dass die zusammengeführt werden mussten, war mir ziemlich deutlich. Und die Diskussionen liefen unglücklich. Es gab ein paar PEN-Kongresse, da habe ich mich auch in die Diskussion eingeschaltet mit bestimmten Vorschlägen. Und wie das dann so geht, manche fanden die Vorschläge doch so, dass sie sagten, lass den das doch mal versuchen in einer ganz schwierigen, ausweglosen Situation. Und da habe ich mich bereit erklärt zu kandidieren und ich habe mich nur als ein Nothelfer gefühlt, weil einer der bedeutenden oder die bedeutenden dichterischen Schriftsteller nicht bereit waren, eine solche Funktion zu übernehmen. Natürlich kam bei mir mit ins Spiel, ich war ja mal Vorsitzender eines Landtagsausschusses gewesen. Ich wusste ein bisschen, wie kann man das wohl machen. Und dann habe ich das 2 Jahre lang gemacht, aber immer nur als einer in Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des damaligen Präsidiums. Und die Ehrenpräsidentin, die immer auch zu den Sitzungen kam, war Carola Stern. Es war Friedrich Schorlemmer dabei, es war Klaus Steg dabei. Und es war ein hervorragendes Präsidium. Jörg Drews war dabei. Und Johanno Strasser, der jetzige PEN-Präsident, nicht zu vergessen, der als Generalsekretär amtierte. Wir haben viel Gespräche mit den Kollegen im Ost-PEN geführt. Und dann kam es zur entscheidenden Versammlung im Mai 1998 in München, wo ich Bericht erstatten musste. Ist nun die Stasi, darum ging es ja, der Ost-PEN hat vermeintlich viele Stasi-Leute. Wie ist das mit der Vergangenheit? Ist das hinreichend bereinigt, dass wir guten Gewissens sagen können, die beiden können zusammengeführt werden? Und das ist wohl eins der Referate, was ich in meinem Leben gehalten habe, das mir am meisten Mühe gemacht hat, den Münchner PEN-Kongress im Mai 98, den Westkongress zu überzeugen, wir können den Weg gehen. Und es war für mich ein großes Vergnügen, mit großer Mehrheit die Zustimmung zu erlangen. Und dann konnte im Herbst in Dresden die Verschmelzung der beiden PEN-Zentren vorgenommen werden. Und seitdem ist es, glaube ich, keine Frage mehr. Es kann angesichts des einen Deutschland auch nur einen deutschen PEN geben, auch unter internationalen Gesichtspunkten.
Für diese Zeit der Präsidentschaft des PEN haben Sie hohes Lob bekommen. Dass das gelungen ist, vielen war das doch eine ganz große Leistung. Ich möchte zum Schluss zurückkommen auf unseren Anfang, nämlich auf Gedichte, auf das Lesen, das Sie ein Leben lang begleitet hat. Jetzt lassen Sie lesen, 1100 Texte, wir hatten es ganz zu Anfang gesagt, umfasst die Audiosammlung, die auch auf CD herauskommen wird. Wird das Lesen Ihrer Anthologie, die übrigens in erweiterter Neuauflage fast parallel im Patmos Verlag erscheint, also eine Auflage, die die Gedichte bis Herbst 2007 berücksichtigt, wird das Hören dieser Audioausgabe nicht das Lesen erübrigen?
Nein. Ich glaube, es gehört beides zusammen. Das ist die Erfahrung, die ich in diesen Tagen mache, wo Stück für Stück die CDs für das große Hörbuch fertig werden und man hineinhören kann. Ich hatte vorhin schon gesagt, Gedichte werden neu lebendig, wenn sie besonders gut gesprochen werden. Man muss Gedichte auch sprechen, auch selbst sprechen. Und man wird dadurch angeregt, zum Text wieder zurückzukehren. Ich muss dann auch die Gestalt des Gedichts auf dem Papier wieder vor Augen haben. Ich muss eine römische Elegie von Goethe dann auch lesen in der Abstufung der einzelnen Strophen. Oder ein Gedicht von Hölderlin. Oder ein ganz modernes Gedicht von Ernst Jandl. Das muss ich dann vor Augen haben. Aber durch das Rezitieren sind die unheimlich lebendig geworden. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht nur mir so geht, sondern vielen, vielen Hörern, die nicht nur beim Südwestrundfunk die Sendungen sich anhören können, sondern die auch das Hörbuch dann zu Hause haben und beliebig zuhören können. Es ist ja doch eine, Sie wissen es, Herr Skorupa, als wir den Berg vor uns sahen, 1100 Gedichte, da wussten wir nicht, wie soll das denn werden mit den Aufnahmen. Das war Ende August und jetzt führen wir hier dieses Gespräch Anfang des neuen Jahres 2008 und es ist alles aufgenommen und die Aufnahmetage waren anstrengend, amüsant, spannend und ich wage zu behaupten, auch die eingeladen waren als bedeutende Sprecherinnen und Sprecher, haben manche Stunden in bester Erinnerung. Ich weiß, dass berühmte Namen gekommen sind, die sagten, ich bin voller Sorge gekommen, aber jetzt denke ich mit Vergnügen daran zurück.
Da muss ich natürlich Jürgen Hensch erwähnen, ja, zum Beispiel, ja, aber andere auch. Ich kann Sie jetzt hier gar nicht gehen lassen, ohne nicht wenigstens noch eine Bitte an Sie zu richten. Der Herausgeber dieser Audioanthologie, Karl Otto Conradi, wird selbst in der Edition zu hören sein. Und ich möchte Sie bitten, ein Gedicht, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und das Sie möglicherweise begleitet hat, hier zu rezitieren. Ich habe den Band mitgebracht. Sie haben sicherlich etwas, was Sie sofort finden können. Und ich sage jetzt schon an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und welches Gedicht würden Sie zitieren wollen?
Ich habe auf Wunsch des Verlages und auch auf Wunsch des Senders auf der Muster-CD und auch im Hörbuch selbst über die Sprecher und Sprecherinnen hinaus etwas gesprochen, damit die Stimme des Herausgebers auch zu vernehmen sei. Das ist nicht meine Idee, aber es ist eine nette Idee. Und da habe ich dann das Gedicht genommen, das mir denn doch besonders nahe ist. Ich kann nur eins nehmen. Ich habe drei gesprochen. Schillers Nänie, Hölderlin an die Parzen und natürlich ein Gedicht von Robert Gernhardt, Knastbrüder. Aber nicht das nehme ich, sondern Hölderlin an die Parzen. Friedrich Hölderlin an die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt! Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht.